Willkommen beim Podcast Die letzten 7 Jahre, der Fahrplan aus der Krise. Seien Sie herzlich willkommen zu dieser tiefen gemeinsamen Betrachtung. Es ist wirklich schön, dass Sie sich heute diese bewusste Auszeit nehmen, um bei uns zu sein.
Ja, eine Auszeit, die wir heute wirklich dringender denn je brauchen. Schön, dass Sie zuhören.
Genau. Wir möchten heute nämlich über ein Gefühl sprechen, das Sie in letzter Zeit vielleicht sehr gut kennen. Das Sie vielleicht sogar bis in Ihre Träume hinein begleitet.
Dieses Gefühl der Schwere.
Absolut. Haben Sie nicht auch manchmal diesen drängenden Eindruck, dass die Welt, wie wir sie bisher kannten, tiefe, irreparable Risse bekommt?
Ja.
Dass die vertrauten Strukturen um uns herum nicht nur wackeln, sondern fundamental ins Wanken geraten? Wenn wir uns mal umsehen, dann bemerken wir alle, dass sich die Krisen unserer Zeit nicht mehr brav abwechseln.
Sie überlagern sich völlig.
Richtig. Sei es nun die Inflation, die Kriege oder verheerende Naturkatastrophen. Sie verdichten sich zu einem geradezu undurchdringlichen Nebel. Und das Resultat ist bei vielen von uns eine tiefe, fast schon unerklärliche innere Unruhe.
Eine Unruhe, die man auch nicht einfach abstellen kann.
Genau. Es ist diese stille, bohrende Ahnung, dass wir hier nicht einfach nur vor einer weiteren politischen Herausforderung stehen. Es fühlt sich eher an wie eine gigantische geistige Wende.
Ja, dieses Gefühl der Erschütterung ist momentan wirklich allgegenwärtig. Und ich finde es sehr wichtig, das heute hier auszusprechen. Es ist eine Schwere, die über allem liegt. Man kann sie nicht abschütteln, wenn man einfach den Fernseher ausschaltet.
Das stimmt, weil sie eben von innen kommt.
Richtig. Sie berührt uns im intimsten Inneren. Es ist so ein kollektives Ahnen, dass unsere alten Fundamente einfach nicht mehr tragen.
Und genau deshalb greifen wir in unserer heutigen geistigen Spurensuche ganz bewusst nicht auf die üblichen politischen Analysen zurück.
Davon gibt es ja wahrlich genug.
Eben. Unsere Mission heute ist eine völlig andere, eine viel tiefere. Wir wollen gemeinsam einen Fahrplan aus der Krise untersuchen. Einen sehr alten, tiefgründigen Fahrplan, der bereits im Jahr 1955 niedergeschrieben wurde.
Ein erstaunlich präzises Dokument.
Ja, fast schon beklemmend aktuell. Diese Aufzeichnungen erklären, warum unsere Welt scheinbar Kopf steht. Wir spüren alle, dass da etwas Großes auf uns zukommt. Dass gewissermaßen eine dunkle Nacht heraufzieht. Aber wenn wir diese gewohnten weltlichen Brillen jetzt mal abnehmen, was genau ist dann die Diagnose unserer Zeit, wenn wir sie durch diese rein geistige Linse betrachten?
Um diese Diagnose wirklich in ihrer vollen Tragweite zu verstehen, müssen wir zunächst begreifen, wie Ursache und Wirkung in diesem Weltbild zusammenhängen. Wir alle sehen jeden Tag die äußeren Krisen.
Die Bilder in den Nachrichten, ja?
Genau, die Zerstörung, der Mangel. Aber diese Bilder sind, so paradox das jetzt für Sie vielleicht klingen mag, nur die Symptome. Die wahre Ursache für all das liegt laut unseren Texten völlig im Verborgenen.
Also im menschlichen Inneren.
Exakt. Die eigentliche Bedrohung ist gar nicht das laute Ereignis auf der Weltbühne. Es ist eine sehr leise, aber dramatische innere Stimmung. Eine schleichende Kälte, eine tiefgreifende Lieblosigkeit im täglichen Umgang.
Und ein massiver Werteverlust.
Absolut. Der Blick hat sich fast ausschließlich auf das Materielle, auf das Ich-Bezogene gerichtet. Und diese Erkenntnisse stammen eben aus den Aufzeichnungen von Bertha Dudde aus dem Jahr 1955.
Sie empfingen diese Botschaften durch das sogenannte innere Wort, richtig?
Ja, genau. Man darf sich das nicht wie einen intellektuellen Prozess vorstellen. Sie vernahmen eine leise, aber völlig klare Stimme in ihrem Inneren. Und in diesen Schriften führt sie den Begriff des geistigen Tiefstands ein.
Geistiger Tiefstand.
Und um das Ausmaß wirklich begreifen zu können, möchte ich Ihnen, liebe Zuhörer, eine der zentralen Passagen aus der Kundgabe 6250 absolut wortgetreu vorlesen.
Gerne.
Lassen Sie diese Worte einen Moment lang in aller Ruhe auf sich wirken. Es ist ein geistiger Tiefstand erreicht, der wahrlich nicht mehr zu überbieten ist. Ein geistiger Aufschwung ist auf dieser Erde nicht mehr zu erwarten. Denn die Menschheit ist so entgeistet, dass sie die Mächte, die sie beherrschen, gar nicht mehr erkennt.
Wow, die Menschheit ist so entgeistet. Das ist ein Wort, das sich bei mir sofort festhakt. Entgeistet.
Ja, es ist ein sehr starker Begriff.
Wenn ich darüber nachdenke, erinnert mich das an ein Bild aus unserem modernen Alltag. Stellen Sie sich, liebe Zuhörer, ein Smartphone vor, dessen Akku komplett, also bis auf den allerletzten Prozentpunkt, leer gesaugt ist.
Mhm, ein schwarzer Bildschirm?
Genau. Wir schauen auf diesen völlig schwarzen Bildschirm, was in diesem Bild unserer heutigen verworrenen Welt entspricht, und wir versuchen verzweifelt weiterzuwischen. Wir tippen hastig herum.
In der Hoffnung, dass noch irgendetwas passiert.
Richtig. Und dieses Wischen, das sind unsere ständigen, fast schon panischen Versuche, durch noch mehr Politik oder noch komplexere Technologie die Krisen zu lösen. Aber die eigentliche Stromquelle, unsere geistige Anbindung an das Göttliche, die ist tot. Der Stecker ist gezogen.
Das ist ein exzellentes Bild. Es verdeutlicht die absolute Sinnlosigkeit unserer momentanen Bemühungen auf der rein weltlichen Ebene.
Weil der Akku eben leer ist.
Genau.
Um Ihre Metapher aufzugreifen, diese Texte legen nahe, dass wir unsere Ladekabel beharrlich in tote Steckdosen stecken.
Oh ja.
Wir erwarten von der Wirtschaft oder von der Wissenschaft, dass sie unseren geistigen Akku wieder aufladen. Aber ohne die geistige Stromquelle fehlt schlichtweg das Licht der Erkenntnis.
Da hakt es bei mir noch ein bisschen. Lassen Sie uns das kurz aufschlüsseln. In dem Zitat hieß es ja, wir erkennen die Mächte nicht mehr, die uns beherrschen.
Mhm.
Sprechen wir hier von sprichwörtlichen dunklen Wesen, also von Dämonen, oder ist das eher eine Metapher für den menschlichen Egoismus?
In dieser Theologie lässt sich das gar nicht so strikt trennen. Beides greift ineinander. Die Prämisse ist ja, Gott ist die absolute Liebe und das absolute Licht.
Wenn sich der Mensch nun aus freiem Willen von diesem Licht abwendet und völlig im Egoismus versinkt, entsteht ein geistiges Vakuum. Und dieses Vakuum bleibt nicht leer.
Es füllt sich mit etwas anderem.
Genau. Es wird von Kräften gefüllt, die dem Licht entgegengesetzt sind. Der Mensch wird unbewusst zu einem Instrument für spaltende Einflüsse. Er glaubt, er handle nur nach ökonomischer Logik.
Aber in Wahrheit bedient er Prinzipien der Lieblosigkeit.
Absolut, weil ihm durch diese Entgeistung das spirituelle Sensorium fehlt. Also das innere Gefühl für richtig und falsch im göttlichen Sinne.
Das ist ein beklemmender Gedanke, dass wir in dem Glauben, völlig rational zu handeln, eigentlich einer tiefen Dunkelheit in die Hände spielen.
Ja.
Aber wenn dieser geistige Verfall so fundamental ist, warum übersehen wir das dann im Alltag ständig?
Das ist eine sehr gute Frage.
Ich meine, warum wachen wir morgens auf, trinken unseren Kaffee, bringen die Kinder zur Schule und tun im Grunde so, als wäre alles in Ordnung? Warum schrillen da nicht ununterbrochen die Alarmglocken?
Das ist vielleicht der unheimlichste Aspekt dieser Aufzeichnungen. Die Gefahr liegt paradoxerweise gerade in der scheinbaren Natürlichkeit der Ereignisse.
Natürlichkeit?
Ja, die Krisen folgen rapide aufeinander, das spüren wir. Aber sie wirken auf den Verstand immer noch wie logisch erklärbare Abläufe. Das Klima ändert sich. Wir haben meteorologische Modelle dafür.
Die Wirtschaft bricht ein. Wir haben ökonomische Erklärungen.
Exakt. Es wirkt alles irdisch erklärbar. Und genau diese rationale Erklärbarkeit wird zu unserer größten Falle. Ich möchte Ihnen auch hierzu den exakten Wortlaut der Kundgabe vorlesen.
Bitte.
Mit einem nahen Ende in Verbindung bringen wollen. Sie suchen für alles weltliche Erklärungen und übersehen die geistige Bedeutung der Stunde.
Sie suchen für alles weltliche Erklärungen. Das ist wirklich so treffend. Das erinnert mich sofort an das alte Bild vom Frosch im Kochtopf.
Mhm, ja, das passt sehr gut.
Sie kennen das sicherlich. Wenn man einen Frosch in kaltes Wasser setzt und die Temperatur nur ganz langsam erhöht, dann springt er nicht heraus.
Er passt sich an die Hitze an.
Genau. Und auf heute übertragen. Das Wasser um uns herum wird gerade unaufhaltsam erhitzt. Aber anstatt die Lebensgefahr zu erkennen und herauszuspringen, also unser Leben geistig zu ändern, sitzen wir im Wasser und suchen nach wissenschaftlichen Erklärungen.
Wir debattieren über Rettungsschirme.
Richtig. Wir erfinden raffiniertere Thermometer, um die Hitze genauer zu messen, anstatt einfach aus dem Topf zu springen. Wir übersehen völlig, dass das Wasser in Kürze kochen wird.
Das ist es. Und die Quelle nennt auch den Grund, warum dieser Drang nach weltlichen Erklärungen so brandgefährlich ist. Uns läuft schlichtweg die Zeit ab.
Die Zeit läuft ab?
Ja, diese Erklärungen sind ein psychologischer Schutzschild. Denn wenn wir anerkennen würden, dass dies eine spirituelle Krise ist, dann müssten wir Verantwortung übernehmen.
Dann könnten wir nicht mehr auf die Politiker schimpfen.
Genau. Dann müssten wir unser eigenes Verhalten, unsere eigene Lieblosigkeit betrachten. Und das tut weh. Der Text warnt deshalb ganz eindringlich davor, einfach nur in den Tag hineinzuleben. Das Ende wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, weil alle in die andere Richtung schauen.
wenn wir diese Diagnose nun annehmen, dass unsere weltlichen Pflaster uns in die Irre führen, dann müssen wir unweigerlich fragen, was ist der Sinn dahinter?
Mhm.
Was ist der eigentliche, der höhere Zweck dieses nahenden Endes? Wenn Gott die Liebe ist, kann es doch unmöglich nur um strafende Zerstörung gehen, oder?
Ganz genau. Und hier betreten wir den extrem lichtvollen Kern dieser Botschaft. Es geht in keiner Weise um Weltuntergangspanik. Panik lähmt nur.
Es geht um etwas anderes.
Es geht um einen gigantischen göttlichen Heilsplan. Die Krise, dieses Heraufziehen der Nacht, ist kein Zufall. Es ist eine gezielte, zwingend notwendige Phase der Reinigung.
Ein ultimativer geistiger Neustart also.
Richtig. Um diesen unausweichlichen Wechsel zu beschreiben, lautet das genaue Zitat aus dem Text wie folgt. Das Ende ist plötzlich da. Unerwartet bricht der Tag an, der anders endet als üblich. Denn die Zeit ist um, die der Menschheit gesetzt war, zur Umwandlung ihrer Seele.
Zur Umwandlung ihrer Seele. Da liegt so unendlich viel Hoffnung drin. Und ich glaube, hier verbirgt sich für Sie, liebe Zuhörer, ein ganz wesentlicher Gedanke.
Mhm, absolut.
Wenn Sie sich in diesen Tagen angesichts der Nachrichten oft bang oder verunsichert fühlen, dann ist dieses Gefühl gar kein Zeichen von Schwäche.
Ganz im Gegenteil.
Es ist ein Beweis für Ihre innere Lebendigkeit. Ihre Seele spürt die Wahrheit bereits, auch wenn der Verstand noch nach weltlichen Erklärungen sucht. Ich muss dabei an die Sanierung eines maroden Hauses denken.
Eine Kernsanierung, ja?
Wer das mal miterlebt hat, weiß, die Abrissphase sieht für Beobachter auf der Straße nach purer Zerstörung aus. Da fallen Mauern, es staubt, es ist chaotisch.
Aber der Abriss ist zwingend nötig.
Genau. Ohne ihn kann das neue Fundament nicht gegossen werden. Die Zerstörung des Alten ist die absolute Voraussetzung für das Neue.
Ein sehr tröstliches Bild. Denn genau darum geht es, um das Fundament der Seele. Bertha Dude spricht immer wieder davon, dass unser irdisches Leben absolut kein Selbstzweck ist.
Wir sind nicht nur hier, um Karriere zu machen und Häuser zu bauen.
Richtig. Dieses irdische Leben ist uns als eine Art Schule gegeben. Ein begrenzter Zeitrahmen, in dem wir etwas erwerben sollen, das sie Lichtfülle nennt.
Lichtfülle. Das klingt wunderschön. Aber wie müssen wir uns das ganz konkret vorstellen? Wie speichert eine Seele Licht?
Die Seele ist hier kein abstraktes Nebelgebilde, sondern ein realer geistiger Körper. Gott ist das absolute Licht. Wenn wir nun Gedanken der Liebe und des Mitgefühls hegen, öffnen wir unsere Seele für dieses Licht.
Wir nehmen es auf?
Ja, und speichern es. Die Seele wird dadurch buchstäblich heller. Wenn wir egoistisch handeln, verschließt sie sich und bleibt dunkel.
Das heißt, die Umwandlung der Seele bedeutet, dass wir die Zeit hier nutzen sollen, um leuchtende Wesen der Liebe zu werden.
Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Und diese Krise ist wie der letzte laute Gong in dieser Schule, der uns daran erinnern soll.
Das gibt unserem Hiersein wirklich eine enorme Würde zurück. Aber was ist mit den Menschen, die uns jetzt zuhören und sich denken, ich tue mich unglaublich schwer mit dem klassischen Glauben oder mit der Kirche?
Mhm.
Sind diese Menschen laut dem Text verloren? Gibt es für den rationalen Zweifler einen Weg aus dieser Kälte?
Das ist vielleicht der berührendste Aspekt der Quelle. Der Text verurteilt niemanden, der zweifelt. Er verlangt keinen blinden Glauben.
Das ist schon mal sehr befreiend.
Ja. Stattdessen bietet er einen praktischen Schlüssel an. Wer sich mit dem Glauben schwer tut, der soll sich ganz einfach eines Lebens in uneigennütziger Liebe befleißigen.
Uneigennützige Liebe? Das klingt simpel. Aber wie sieht das im harten Alltag aus, wo es oft nur um Selbstoptimierung geht?
Es bedeutet radikale Selbstlosigkeit in den kleinsten Dingen. Ich helfe jemandem, ohne die geringste Gegenleistung zu erwarten.
Nicht für das Karma-Konto oder für Social Media.
Ganz genau. Ausschließlich, um die Not des anderen zu lindern. Und wer so handelt, verändert automatisch seine seelische Schwingung. Er nimmt Lichtfülle auf, völlig unabhängig davon, ob er an Gott glaubt.
Wahnsinn. Gott ist die Liebe. Also verbindet man sich durch die Liebe mit ihm.
Richtig. Und durch diese Taten wird der Mensch ganz von selbst in seinem Inneren spüren, dass wir einer neuen Epoche entgegengehen. Die Dunkelheit verliert ihre Bedrohlichkeit.
Das ist wirklich tiefgreifend. Die Liebe ist also der einzige taugliche Kompass durch diese aktuelle Dunkelheit? Wenn wir das nun zusammenziehen, die heraufziehende Nacht aus den Schriften von 1955 ist keine düstere Metapher zur Einschüchterung.
Nein, überhaupt nicht.
Sie ist ein Weckruf, ein drängender Aufruf zum inneren Erwachen. Wir können nicht auf die Politik warten. Der wahre Neustart beginnt im Stillen, in der Seele jedes Einzelnen von uns.
Der äußere Wandel ist immer nur die zeitverzögerte Folge des inneren Wandels. Wir müssen den Blick nach innen richten und dort wieder das Licht entzünden.
Über die Brücke der aktiven Nächstenliebe. Und genau dazu möchte ich Ihnen, liebe Zuhörer, am Ende noch einen provokativen Gedanken mitgeben. Etwas zum Ausprobieren.
Eine sehr gute Idee.
Wenn schon einfache Taten der uneigennützigen Liebe ausreichen, was würde passieren, wenn Sie morgen früh ganz bewusst aufwachen und sich vornehmen, eine einzige, völlig selbstlose Handlung zu vollziehen?
Etwas, wovon man keinen eigenen Nutzen hat.
Genau. Etwas, das Zeit oder Mühe kostet, aber ausschließlich einem anderen Menschen dient. Würde die bedrückende Dunkelheit der globalen Krisen dann vielleicht für einen Moment ihren Schrecken verlieren?
Ich bin mir sicher. Das würde sie.
Würden Sie dann vielleicht selbst ein leises Ahnen dieser Lichtfülle spüren? Lassen Sie diese Frage heute einfach in aller Stille in sich nachklingen. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihr aufmerksames Einlassen bei dieser intensiven geistigen Spurensuche. Aber eine Frage drängt sich nach all dem natürlich auf.
Ja, allerdings.
Wer war eigentlich diese Frau, diese Berta Dudde? Warum sollten wir heute einer einfachen Schneiderin aus dem vergangenen Jahrhundert Gehör schenken?
Und was hat es mit diesem mysteriösen inneren Wort auf sich?
Richtig. Darauf werden wir bei unserem nächsten gemeinsamen Zusammentreffen ganz tief eingehen. Bis dahin wünschen wir Ihnen von Herzen Besinnlichkeit, einen tiefen inneren Frieden und viele stille Momente jener uneigennützigen Liebe, die selbst die dunkelste Nacht erhellt. Machen Sie es gut.